kurz vorstellen. Ich bin die Sophia Omar, ich bin Teil des Psychologenteams bei Mental Stark und werde heute die Session Webinar Medizin moderieren. Und ich bin nicht allein heute, sondern der Herr Professor Thaler ist bei mir. Würde ich gerne Ihnen kurz die Möglichkeit geben, sich vorzustellen.
Also mein Name ist Christian Thaler. Ich leite seit ja, mittlerweile 20 Jahren fast das LMU, Hormon- und Kinderwunschzentrum. LMU heißt Ludwig-Maximilians-Universität hier in München. Also wir sind zwar zusammen, aber wir sind an verschiedenen Orten. Ich glaube, Sie sind aus Frankfurt, ich bin aus München. Und wir haben hier an zwei Standorten Teile des Universitären Kinderwunschzentrums, wo ich natürlich ganz viele Dinge, zum Teil, die wir auch hier besprechen, täglich vielfach miterlebe. Insofern freue ich mich auf Ihre Fragen und vielleicht die ein oder andere Thematik dann auch mit Ihnen gemeinsam anzugucken.
Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie hier sind. Genau. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Inhalt. Heute mit dem Thema Implantationsversagen. Und da würde ich Sie, Professor Thaler, ganz gerne einfach mal fragen, was ist das überhaupt?
Ja, also das ist natürlich eine hervorragende Frage, denn grundsätzlich ist die assistierte Fortpflanzung ja nun ein Prozess, wo ein zunächst sehr persönlicher, romantischer Vorgang in doch vieler Hinsicht quasi unter Mikroskop abläuft, in direkter und indirekter Weise unter Mikroskop. Das heißt, wir sehen hier, ob eine Eizelle reif ist und wie sie aussieht. Man spricht hier auch von Morphologie oder Qualität, wobei ich das immer ein bisschen schwierig finde, eine Eizelle mit Qualität zu besetzen. Aber letztlich geht es um die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, und das ist ja schon ein wichtiger Aspekt. Das sehen wir im Mikroskop. Wir sehen dann, ist eine Befruchtung gegeben, wenn die Spermie in die Eizelle eindringt oder hinein injiziert wird, also IVF oder ICSI. Und wir sehen dann auch sehr genau, wie sie sich entwickelt. Wir machen es ja mittlerweile so, dass wir alle 10 Minuten von jeder einzelnen Eizelle während der nächsten 3 bis 5 Tage in der Entwicklung eine Infrarotfotografie machen und das uns im Prinzip zu so einem Zeitraffer zusammensetzen, sodass wir genau wissen, wer benimmt sich wie. Und man kann an bestimmten Charakteristika im Prinzip auch relativ gut erkennen, wer ist jetzt, welche der Embryonen, die sich da entwickeln, sind mehr oder weniger entwicklungsfähig. Mhm. So, und zu diesem Zeitpunkt geben wir diesen Embryo, von dem wir jetzt schon ganz viel wissen, Eizelle, Befruchtung, Entwicklung, geben wir diesen Embryo in die Gebärmutter zurück. Ja? Und es ist an sich ja vollkommen naheliegend, dass man sagt, okay, die Entwicklung geht da weiter. Und was macht der Embryo? Typischerweise an der Stelle, wir nennen das Implantation, und das sind im Prinzip 3 Abschnitte, die also die Einpflanzung in die Schleimhaut der Gebärmutter darstellt. Das ist zuerst die Apposition, also der Embryo richtet sich in einer ganz bestimmten Weise vorne ran, der Embryoblast, also das, was später das Kind wird, anschließend der Trophoblast, also das, was später der Mutterkuchen wird, so richtet sich der Embryo an die Gebärmutterschleimhaut an. Dann gibt es die Adhäsion, das heißt, er wird jetzt gebunden. Und dann gibt es schließlich die Invasion, das heißt, jetzt geht er wirklich ins Gewebe der Schleimhaut rein und findet dann Anschluss. Und jetzt passiert was, was man wieder sozusagen beobachten oder nachweisen kann. Es werden nämlich Bestandteile dieses Embryos jetzt plötzlich in den mütterlichen Blutkreislauf freigesetzt. Und einer der Bestandteile, den wir da sehr, sehr häufig nachweisen und den man auch mit einem einfachen Apothekentest nachweisen kann, wenn der Blutbestandteil dann schließlich über die Nieren in Urin freigesetzt wurde, auf Deutsch den Apothekentest im Urin, das ist das humane Chorion-Gonadotropin, das ist also das Schwangerschaftshormon. Heißt aber eigentlich, wir haben diesen Prozess der Embryo, den wir im Prinzip jetzt 5 Tage lang kennengelernt haben und von dem wir schon so irgendwie genau wissen, wie er sich entwickelt, der wird in die Gebärmutter reingesetzt. Und ab diesem Zeitpunkt ist eigentlich so eine Art Black Box. Und typischerweise kann man relativ kurz danach dieses HCG-Molekül im Blut oder etwas später im Urin feststellen. Und das, was zwischendrin stattfindet, nennen wir Implantation. Mhm. Und im Grunde genommen ist es natürlich eine, ich sage es mal, ganz schwierige Vorstellung, dass dieser Embryo, den wir jetzt schon so gut kennen, nachher keine Einpflanzung und kein Signal der Einpflanzung, also Schwangerschaftstest, macht. Und das ist eigentlich, Versagen, Implantationsversagen hat natürlich irgendwie auch sowas mit, man hat eigentlich was erwartet, aber es passiert nicht. Das ist eigentlich so. Und wenn das jetzt womöglich nicht nur einmal passiert, weil einmal ist jetzt, der Versuch ist jetzt fehlgeschlagen, das ist ja auch eine Erwartung, man denkt ja irgendwie, es müsse erfolgreich sein, es ist aber nicht erfolgreich, man hat keine Schwangerschaft. Und wenn das jetzt womöglich nochmal ein zweites oder drittes Mal passiert, dann hat man ja eigentlich intuitiv und auch ganz konkret so das Gefühl, da muss ja irgendwas schieflaufen. Also wir haben alles bis dahin, dann macht man was und dann passiert aber nichts. Ja? Und daraus kommt jetzt dieses Gefühl des Implantationsversagens. Und das ist jetzt im Grunde genommen, kann man ja sagen, beim ersten Mal schon Implantationsversagen. Jetzt habe ich hier einen oder womöglich sogar 2 entwicklungsfähige Embryonen in die Gebärmutter eingegeben. Die Gebärmutter wurde ja vorbereitet. Wir wissen ja, da gibt es alle möglichen Dinge, die da eine Rolle spielen. Das Östradiol muss eine gewisse Höhe haben. Das Progesteron muss dann für eine gewisse Zeit dieses Endometrium noch weiter rezeptiv beeinflusst haben. Man spricht hier vom Window of Implantation, also das ist ein ganz spezieller Zeitpunkt jetzt in diesem Zyklus, wo die Gebärmutterschleimhaut im Prinzip genau darauf wartet, dass hier ein Embryo kommt, dass hier dieser Einpflanzungsprozess passiert. Mhm. Und es passiert aber nichts. Ja? Und von daher ist eigentlich die Vorstellung, dass bereits, wenn das erste Mal, und das geht mir immer wieder so, dass auch Paare, die es alles miterleben, die sehen ja Embryo, die kriegen ja die Filme von uns womöglich mitgegeben oder die entsprechenden Dateien. Und es passiert nichts. Also, was ist schiefgegangen? Da muss doch irgendwas nicht stimmen. Also so vom Gefühl her ist es ja eigentlich fast sowas wie eine Fehlgeburt. Ja, wie eine Fehlgeburt, wo auch schon alles angelegt ist, wo man womöglich schon sieht, da ist jetzt eine Schwangerschaft, da ist womöglich ein Herzschlag und nachher geht es zugrunde und es ist dann die Enttäuschung da. Und insofern, ich habe jetzt da relativ viel dazu gesagt, was eigentlich normalerweise zu erwarten ist, aber jetzt muss man dazu sagen, das ist keineswegs die Regel. Denn selbst wenn alles optimal geht, also wenn alles super funktioniert, wenn also sozusagen die besten Situationen, die man erwarten kann, ist der positive Schwangerschaftstest eigentlich nur in etwa 40%, in etwa 40% der Embryotransfers zu erwarten. Und das ist, da sind wir eigentlich ziemlich stolz, wenn wir diese Schwangerschaftsrate erreichen. Und man kann sagen, ja, in 60% liegt ja ein Versagen vor. In 60% ist ja irgendwas schiefgelaufen. Also was ist da los? Ich sage dann manchmal, wenn man zum Chirurgen geht und er macht eine Blinddarmentfernung, dann würde ich hoffentlich davon ausgehen, dass wenn die Patienten nach Hause gehen, dass der Blinddarm in 100% draußen ist. Mhm. Müssen wir mal überlegen, in 60% ist er nicht draußen, dann ist da ja irgendwas schief. Ja? Bei uns ist es so, dass wenn alles super läuft, gehen die Paare in 60% nach Hause und sind nicht schwanger geworden. Ich sage jetzt mal, wenn es gut läuft oder im Regelfall haben wir vielleicht noch ein paar eingefrorene Vorkernstadien, womöglich noch auf der hohen Kante für einen zweiten oder dritten Versuch. Aber von daher ist eigentlich die Thematik Versagen ein bisschen schwierig. Es ist natürlich enttäuschend, man hat so eigentlich das Gefühl, alles gut gelaufen, aber kein Schwangerschaftstest, kein positiver. Und da gibt es jetzt unterschiedlichste Definitionen, dass man sagt, was ist denn eigentlich typischerweise zu erwarten? Wie gesagt, typischerweise, wenn es sehr, sehr gut läuft, ist zu erwarten, dass in etwa 40, vielleicht ein Ticki zusätzlich Prozent, eine Schwangerschaft, also ein positiver Schwangerschaftstest zu erwarten ist. Das heißt ja leider noch nicht, dass dann auch ein gesundes Kind geboren wird. Mhm. Da gibt es ja noch dann die klinische Fehlgeburt, die dann tatsächlich auch nochmal als Störfaktor auftritt. Und das ist auch nicht ganz selten. Das ist auch, trifft ungefähr jede 8. bis 10. klinische Schwangerschaft. So. Und wenn man jetzt sagt, ja, wann ist denn hier jetzt offensichtlich irgendwas schiefgelaufen? Also was ist denn jetzt dann eben was, wo man sagt, da muss man noch an irgendwelche zusätzlichen Dinge denken, um hier nicht immer wieder an die Wand zu fahren. Da sagt man jetzt, na gut, wenn man jetzt 2 bis 3, womöglich 4-mal, aber ich würde mal sagen 2 bis 3-mal so einen Transfer gemacht hat mit optimal entwicklungsfähigen Embryonen, mhm, und ist keine Schwangerschaft entstanden, dann ist tatsächlich eine Situation gegeben, wo man sich bestimmte Sachen unbedingt nur mal anschauen sollte. Ich würde jetzt zwar sagen, man sollte sich die Dinge, die man da nochmal anschauen sollte, im Prinzip ohnehin immer schon mal angeschaut haben. Da denke ich also, dass es jetzt teilweise, glaube ich, auch einfach die erforderliche Sorgfalt. Aber einige der Dinge, die man da glaubt, anschauen zu sollen, sind keineswegs Routine. Das sind zum Teil auch aufwendige Geschichten, es sind zum Teil auch Dinge, die man durchaus kritisch sehen kann, bringt es überhaupt was oder ist das bloß ein Aufwand, der womöglich invasiv ist, der womöglich Geld kostet und so weiter und so weiter. Aber um jetzt die Frage nochmal konkreter zu beantworten, es gibt natürlich von den verschiedenen Fachgesellschaften, von den verschiedenen Experten tatsächlich da auch unterschiedliche Antworten. Also was ist eigentlich Implantationsversagen? Und die sagen jetzt, für lange Zeit finde ich eigentlich eine gute Definition, wenn angesichts der durchgeführten, aber erfolglosen Transfers von Embryonen eigentlich rein statistisch eine Schwangerschaft mit 80%iger Wahrscheinlichkeit hätte entstehen sollen, also kumulative Wahrscheinlichkeit, mhm, einer Schwangerschaft, aber nicht entstanden ist, dann sollte man unbedingt nochmals ganz genau die Sachen sich angucken und sagen, gibt es hier irgendeine Lücke, die man schließen muss. Andere sagen, wenn 2 erfolglose Transfers oder 3 erfolglose Transfers, andere sagen, wenn wir Transfers gemacht haben, wo wir sicher sind, dass der Embryo genetisch in Ordnung war, also das erfordert natürlich, dass man die vorher überhaupt untersucht hat in genetischer Form, also die Chromosomen sich angeguckt hat, das ist in Deutschland im Regelfall eigentlich gar nicht sinnvoll, beziehungsweise überhaupt nicht erlaubt. Und es bringt, ehrlich gesagt, auch im Regelfall nichts. Und da hat sich jetzt in der letzten Zeit das nochmals ein bisschen verändert, hat man gesagt, wenn eine kumulative Schwangerschaftswahrscheinlichkeit von 60% besteht, angesichts der bisher durchgeführten Transfers, ohne dass eine Schwangerschaft entstanden ist, dann spricht man womöglich schon von rezidivierenden Implantationsversagen, dann sollte man genauer hinschauen. Das bedeutet jetzt ganz konkret, dass man sagen muss, wenn etwa 3 durchschnittliche Transfers, also für alle Patienten, sage ich jetzt mal, ja, nach 3 Transfers von schönen Embryonen, wenn noch keine Schwangerschaft aufgetreten ist, dann sollte man sich's mal nochmals ein bisschen genauer anschauen. Wobei auch diese Aussage ist an sich nicht wirklich besonders schlau, weil nämlich die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft ja nun bekanntermaßen sehr abhängt, wie sind die Embryonen, wie benehmen sich die, wie sehen die aus. Also wenn man so die ersten paar Tage sich das anguckt, hat man jetzt zum Beispiel eine Blastozyste übertragen oder hat man ein Vorkernstadium am 2. oder 3. Entwicklungstag übertragen. Und ganz wesentlicher Punkt, der das Ganze noch beeinflusst, in welchem Alter hat die Frau die Eizelle sozusagen entnommen bekommen. Ich sage das jetzt deswegen, weil es kann ja auch eine Eizelle sein, die vor 2 oder 3 Jahren eingefroren wurde. Da würde dann das Alter der Eizellentnahme sozusagen zählen. Und das macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob die Frau jetzt Mitte 20 war oder Ende 30, Anfang 40. Also da ist im einen Fall die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit womöglich wirklich in der Gegend von 40%. Und bei der älteren Patientin kann das dann durchaus schon mal so in Richtung 15% oder womöglich sogar weniger sein. Und da muss man dann wirklich sagen, da ist nach drei entsprechenden Transfers diese Gesamtwahrscheinlichkeit von 60% überhaupt noch nicht überschritten. Also in anderen Worten, es ist gar nicht ganz so einfach zu sagen, hier, ja, da ist jetzt ein rezidivierendes Implantationsversagen. Und der Grund, warum ich jetzt da so relativ ausführlich das behandelt habe, ist das, dass man sich damit auch nicht fälschlich in eine negative Situation rein begibt, gedanklich oder vom Gefühl her auch. Und dass man sagt, Mensch, jetzt haben wir es zweimal gemacht und das hat überhaupt nichts gebracht, bringt ihr überhaupt nichts, hat keinen Sinn, wir hören auf. Mhm. Das ist ja schon mal die schlechteste Entscheidung, die man im Regelfall machen kann. Oder, was nämlich durchaus auch passiert, man begibt sich in irgendwie zusätzliche Untersuchungen rein, die, und da reden wir ja nachher nochmal ein bisschen drüber, zum gewissen Teil auch durchaus, ich sage jetzt mal, umstritten sein können, im blödsten Fall viel Geld kosten und im allerblödsten Fall womöglich sogar irgendwie was kaputt gehen kann dabei oder irgendwelche falschen Schlüsse draus gezogen werden. Also in anderen Worten, das heutige Thema ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil bei vielen Paaren ja nun nach dem ersten Versuch und auch nach dem zweiten Versuch womöglich noch keine Schwangerschaft erreicht werden konnte. Beim dritten Mal war alles super gut geht und ein gesundes Kind auf die Welt kommt. Und insofern ganz viele Paare eigentlich so irgendwie den Eindruck haben, zwischendrin, da stimmt was nicht und in Wirklichkeit stimmt eigentlich alles.
Ja, super. Vielen Dank auch, dass Sie so weit ausgeholt haben und uns da wirklich von vornherein abgeholt haben. Sie haben selbst gesagt, das Thema ist sehr wichtig. Man sieht es auch an der TeilnehmerInnenanzahl. Viele interessieren sich dafür. Sie sind jetzt sehr auf die Definition eingegangen etc. Und wir würden auch ganz gern wissen, welche Diagnostik würden Sie empfehlen? Also welche gibt es? Was ist sinnvoll Ihrer Meinung nach?
Also wir gehen jetzt von dem Fall aus, dass wir sagen, wir haben jetzt so und so oft, sag ich mal vielleicht dreimal, ein Embryo von gut entwicklungsfähigen Embryonen transferiert und haben keine Schwangerschaft. Und das ist eine Situation, wo man auf jeden Fall, also ich sage es mal spätestens dann, natürlich nochmal schauen sollte, sind bestimmte Rahmenaspekte auch ganz sicher erreicht. Das sind natürlich einerseits embryonale Dinge, aber die können wir ja sehen, der Embryo ist entwicklungsfähig, wir haben den jetzt beobachtet. Es sind mütterliche Anteile und da gibt es vor allem die lokalen und die systemischen. Die lokalen ist genau das Organ, was ja bei der Einpflanzung die wesentliche Rolle spielt, nämlich die Gebärmutter und konkret die Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, da müssen wir mal gucken, ist die Schleimhaut ausreichend hoch aufgebaut? Sagen wir so 8 mm oder mehr ist im Prinzip eine gute Höhe. Ist es dann ausreichend mit dem Einpflanzungshormon versehen? Das ist im Wesentlichen das Progesteron. Pro für Gesteron, die Schwangerschaft, deswegen heißt es auch so, also für die Schwangerschaft. Und da sollte man durchaus dieses Progesteron bestimmen. Also wir machen das eigentlich immer, das war an dem Tag, wo wir den Transfer machen oder womöglich sogar einen Tag vorher schon, das Progesteron bestimmen im Serum. Mhm. Und es sollte eine gewisse Höhe überschreiten. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Daten. Früher hat man irgendwie gedacht, man gibt immer halt diese Medikamente, das Progesteron als Zäpfchen und oder Tablette und oder Spritze. Aber wir wissen wirklich mittlerweile, man sollte das messen. Es ist, wenn man auch eine sehr hohe Dosis gibt, nicht immer bei allen Frauen eine ausreichend hohe Konzentration im Plasma zu sehen. Und man weiß wirklich, wenn das einmal zu niedrig war, dann ist es in dieser Schwangerschaft oder in dieser Wundschwangerschaft, in diesem Behandlungsversuch tatsächlich nicht mehr so wahrscheinlich, dass eine Schwangerschaft eintritt, wie es eigentlich aufgrund der Rahmenbedingungen sein sollte. Mhm. Und das kann man tatsächlich optimieren, indem man zum Beispiel zusätzlich noch ein weiteres Progesteron zum Beispiel als Spritze oder subkutan dazu gibt oder als Tablette oder die Dosis erhöht. Und was auch spannend ist, wenn das einmal passiert ist im Zyklus, muss man eigentlich davon ausgehen, dass das in weiteren Zyklen auch passiert. Das heißt, da sollte man dann wirklich von vornherein einfach diese, ich sage es mal, optimierte Progesteron-Dosierung durchführen. Mhm. Also das ist ein ganz offensichtlicher Punkt, Progesteron-Schwangerschaft. Der nächste ist, dass die Schleimhaut, also dass die Gebärmutter in der Gebärmutter drinnen, die Gebärmutterhöhle, gelegentlich auch Flüssigkeit drin sein kann. Also wir sehen das immer mal wieder, dass also eine sogenannte Serometra vorliegt. Wenn die jetzt sehr, sehr, sehr hauchdünn ist, dann kann das noch akzeptabel sein. Wenn die eine gewisse Höhe, 2, 3, 4 Millimeter überschreitet, dann weiß man wirklich, dass der Embryo nicht mehr so gut implantieren kann. Und das passiert immer wieder. Also da muss man dann wirklich weitere Diagnostik machen, zum Beispiel in die Gebärmutter reingucken, also eine Hysteroskopie, und einfach gucken, gibt es da irgendwelche Ursachen, warum da eine chronische Entzündung vorliegt oder irgendwelche Effekte, die einfach das Einpflanzen des Embryos behindern. Ein weiterer Aspekt, der auch eine große Reduktion der Schwangerschaftschancen mit sich bringt, und das sollte man eigentlich immer schon mal vorher auch gesehen haben oder im Rahmen des Monitorings, gibt es Flüssigkeit in den Eileitern, also in das sogenannte Sacto-Salpings. Man weiß, dass diese Flüssigkeit offensichtlich dadurch, dass es entzündlich ist, dadurch, dass es vielleicht die Schleimhaut insgesamt reizt oder verändert in der Eigenschaft der Einpflanzung oder vielleicht einfach auch durch die Flüssigkeit, die dann praktisch dauernd in die Gebärmutter abgesetzt wird, die Chancen einer Schwangerschaft deutlich vermindern kann. Und das ist was man im Prinzip von vornherein in Ordnung bringen sollte. Mhm. Und zwar tatsächlich, das ist eine Operation, die nicht ganz einfach zu akzeptieren ist, aber wenn man sich die Chancen für die assistierte Fortpflanzung anguckt, beziehungsweise den Einfluss auf die Chancen, dann ist es eine sinnvolle und wichtige Operation, dass man effektiv diese entzündlichen, flüssigkeitsgefüllten Eileiter entfernt. Ja?
Okay.
Also das ist ziemlich gut gezeigt worden, dass wenn man das macht, dass dann nachfolgend die Chancen der Schwangerschaft deutlich wieder zunehmen. Ähnlich ist es, wenn Muskelverdickungen in der Gebärmutter vorliegen und die womöglich die Schleimhaut abheben. Also es gibt die sogenannten intrakavitären oder submukösen Myome, also die Muskelknoten, die Myome, die Schleimhaut von unten beeinflussen und die sozusagen die Einpflanzungschancen verändern können. Und ähnlich ist natürlich auch mit anderen Veränderungen in der Gebärmutterhöhle drinnen. Also wenn dort Polypen sind, wenn dort Verwachsungen sind, wenn dort womöglich durch Eingriffe, die früher mal erforderlich waren, zum Beispiel bei einer Fehlgeburt oder zum Beispiel bei irgendwelchen anderen Aspekten in der Gebärmutterhöhle, wenn man eine Ausschabung gemacht hat, liegen dann manchmal als Nebenwirkung oder als Nachwirkung dieser Eingriffe Veränderungen in der Gebärmutterhöhle vor. Im schlimmsten Fall einem sogenannten Aschermann-Syndrom, dass es richtige Verklebungen gibt oder Verwachsungen. Und die sollte man auch durch eine Gebärmutterspiegelung erstmal diagnostizieren oder womöglich auch lösen. Das heißt also in so einer Situation, wenn ein Implantationsversagen vermutet wird, sollte man tatsächlich auch eine Spiegelung der Gebärmutter durchführen. Was auch empfohlen ist, ist, dass man die Genetik nochmal anguckt, dass man also die Chromosomen sowohl des Wunschvaters als auch der Wunschmutter anguckt. Das kann manchmal sein, dass es bei den Eltern einen sogenannten balancierten chromosomalen Defekt gibt, also eine Auffälligkeit, die aber bei den Eltern selbst unauffällig ist, weil es eben balanciert ist, weil es in der Summe dann wieder ausgeglichen ist. Aber nachdem die Geschlechtschromosomen in den Keimzellen ja nur die Hälfte weitergegeben wird, kann sein, dass man einen unbalancierten Teil dann weitergibt an den Embryo und dass der dann aus bestimmten Gründen nicht einpflanzen kann. Und das ist eine Situation, die man kennen sollte, weil es natürlich auch die gesamte Prognose für weitere Versuche beeinflusst. Vielleicht auch Möglichkeiten gibt, das in Zukunft dann besser zu optimieren. Also das sind jetzt alles Dinge, die so jetzt mal im Großen gesagt ganz sicher und etabliert eine große Rolle spielt, die eigentlich ja im Regelfall immer am Schirm sein sollten und nicht jetzt erst, wenn jetzt dreimal ein Versuch nicht geklappt hat. Also viele der Dinge, die ich gesagt habe, ist eigentlich selbstverständlich. Ein Aspekt, den wir auch noch finden, das haben wir jetzt in den letzten paar Jahren erst rausgekriegt und auch publiziert, dieses Progesteron, also das Einpflanzungshormon, was wir ja ab der Entnahme der Eizellen geben, das sollte tatsächlich vor der Ovulation, also vor dem Tag, wo man den Eisprung auslöst, nicht zu hoch sein. Also wir haben das dadurch, dass wir das relativ gut immer angeguckt haben, haben wir festgestellt, dass es manche Frauen gibt, bei denen präovulatorisch, also bevor wir noch die Auslösespritze geben, das Progesteron schon ansteigt über einen bestimmten Schwellenwert. Und wenn das der Fall ist, dann ist tatsächlich in der nachfolgenden Schwangerschaft die Chance, dass sich ein wunderschöner Embryo womöglich doch nicht implantiert oder das Risiko, dass der sich nicht implantiert, ist deutlich erhöht. Also es ist so ausgeprägt, wir haben uns einen ganz großen Fallzahlen uns mal angeguckt, dass wir jetzt sagen, in diesen Fällen machen wir lieber eine Kryokonservierung, wir frieren also lieber den Embryo ein und machen dann nochmal so einen Zyklus, der dann optimal hormonell ausgestattet ist, als dass wir da womöglich in ein nicht einpflanzungsfähiges Endometrium rein in einen schönen Embryo dann zurückgeben. Also das sind alles eigentlich sehr etablierte Aspekte.
Ja.
Jetzt gibt es eine riesige Zahl, muss ich dazu sagen, von Dingen, die zum Teil relativ viel Sinn machen, die zum Teil sehr interessant sind, die aber letztlich immer noch nicht richtig gut nachgewiesen sind. Und das ist eine Situation, die auch schwierig ist, denn man ist ja irgendwie nach drei erfolglosen Versuchen, und ich sage jetzt bewusst nochmal erfolglos, obwohl ja vielleicht alles optimal gelaufen ist, ist man ja irgendwie auch seelisch, sagen wir mal, vorsichtig gesagt, in der Defensive und sagt, ja, also irgendwas muss ja jetzt noch passieren, irgendwas müssen wir anders machen. Und da ist oft für die, sogar die Doktors, die dann da gegenüber sitzen, aber auf jeden Fall auf Seiten der Patientin Aktionismus gefragt. Das heißt, man muss jetzt irgendwas tun. Und das, man kann natürlich alles Mögliche tun, aber die Frage ist, bringt es denn auch was? Ne? Und ich finde halt in der Situation ist immer ganz wichtig, dass man sagt, was ist eigentlich der Aufwand? Das heißt, also müssen wir eine Operation machen oder müssen wir eine Blutabnahme machen oder müssen wir, sagen wir nur, irgendwas anderes tun? Ne? Also Lifestyle zum Beispiel ist eine typische Intervention, dass man halt natürlich nochmal redet und es ist ja allgemein bekannt, aber das Gespräch kann man an der Stelle nochmal führen, wird auch empfohlen von den entsprechenden Richtlinien und Leitlinien, dass man natürlich spätestens dann das Rauchen aufhören sollte. Also da kann man nochmal über Details reden, was das alles macht, dass man natürlich an der Stelle, das ist auch ein wichtiger Punkt, nochmal auf das Körpergewicht gucken sollte, vor allem der Frau, aber durchaus auch des Mannes. Okay. Also auch das Übergewicht eines Vaters, eines Wunschvaters, kann die Chancen der assistierten Fortpflanzung reduzieren. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass man sagt, der Vater soll auch gesund sein, sondern es geht wirklich darum, dass da wirklich auch die Einpflanzungschancen und die Befruchtungsraten und die embryonale Entwicklung davon beeinflusst ist. Und gerade heutzutage kann man da ja viel machen. Es gibt ja mittlerweile in bestimmten Fällen ja sogar Medikamente, wo man wirklich auch guckt. Und es macht womöglich Sinn, dann nochmal 2, 3, 4 Monate Pause zu machen, um Dinge zu optimieren. Mhm. Also wie gesagt, das sind jetzt Dinge, die auch ziemlich klar sind, dass das hier einen Einfluss macht. Und dann gibt es halt noch eine Serie von Untersuchungen, da können wir vielleicht nachher nochmal ins Detail gehen, aber ich glaube, da ist heute fast der Abend zu kurz, was es alles an potenziellen Untersuchungen gibt. Mhm. Manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, kommen wirklich Paare zu mir, vielleicht nachdem sie 3 oder 4 Mal woanders waren, und bringen so einen Stapel an Untersuchungen mit. Und ich gucke mir das dann durch und jeder weiß, dass das auch nicht alles für umsonst war. Und es zahlt auch nicht die typische Krankenversicherung. Und wenn man dann sagt, was soll das jetzt eigentlich alles, dann kommen da oftmals sehr banale und manchmal aber auch nicht ganz banale Behandlungsempfehlungen, von denen man nicht unbedingt weiß, ob es jetzt was bringt. Und schlimmer noch, wo man teilweise sogar Angst haben muss, ob vielleicht das in irgendeiner Weise an den Embryonen, und es geht ja hier um die Gesundheit mehrerer Menschen, womöglich auch Risiken mit sich bringt. Und ich finde, da sind wir nun ganz besonders gefordert. Also ich meine, die eine Sache ist, muss man Blut abnehmen, muss man operieren. Die zweite ist, irgendwo natürlich was kostet. Aber die dritte ist dann auch, können wir hier womöglich sogar Schäden oder sind wir hundertprozentig sicher, dass hier nicht womöglich an der Mutter oder dem Embryo ein Schaden entsteht. Und ich glaube, da muss man ganz besonders zurückhaltend sein, wenn man nicht garantieren kann, dass es wirklich einen Effekt hat, also einen positiven Effekt. Ja. Also in anderen Worten, das Feld ist hier sehr, sehr breit. Und aber auf der anderen Seite, ich sage es jetzt nochmal, es ist irgendwie, glaube ich, es ist in der Natur unserer Sache, dass wir was tun wollen. Weil man jetzt gesagt, bis jetzt hat es nicht funktioniert, tut doch was. Ne? Und oft ist es dann sogar so, dass man dann irgendwie das Zentrum wechselt und sagt, nee, die haben mir nichts zustande gebracht. Mhm. Und das ist ja auch naheliegend. Und wenn dann der Nächste sagt, ja, wir machen 1, 2, 3, 4, 5 und dann wird es schon was, dann ist man ja irgendwie schon mal froh und sagt, die tun endlich was, die machen nicht immer das Gleiche, was ja grundsätzlich nachvollziehbar ist.
Klar, ja. Ja, vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich würde, wenn es für Sie okay ist, mal zwei Fragen aus dem Chat dazu stellen, weil die ganz gut passen thematisch. Und zwar einmal, welche Untersuchungen Sie oder ob Sie bestimmte Untersuchungen für Frauen über 40 empfehlen würden.
Ich würde vielleicht, bevor wir das jetzt gemeinsam diskutieren, wenn ich darf, mal ganz kurz eine Statistik zeigen, die Sie alle sich aber aktuell auch angucken können im Internet. Das ist das deutsche IVF-Register, und wenn Sie unter deutsches IVF-Register das mal googeln, dann kriegen Sie hier diese Geschichten raus. Und da stehen unheimlich viele Informationen von allen möglichen Zentren drin. Und eine Aussage, die ich ganz, ganz wichtig finde, das ist jetzt so eine Statistik, wie wahrscheinlich ist eine Schwangerschaft, also das ist jetzt ein positiver Schwangerschaftstest, für Frauen unterschiedlichen Alters. Sie sehen hier die unter 24-Jährigen bis denen über 45. Also Sie sehen hier eine relativ breite Altersverteilung. Und Sie sehen hier in diesen grauen Balken jeweils die durchschnittlichen Schwangerschaftswahrscheinlichkeiten. Das sind so Balken, das ist also in manchen Zentren ist man ein bisschen besser und manchen ist man nicht so gut. Und durchschnittlich ist hier dieser weiße Strich in der Mitte. Also Sie sehen, dass man bis etwa, man kann sagen 35 Jahren oder 34, eine Schwangerschaftswahrscheinlichkeit in der Gegend von 40% erwarten kann. Mhm. Und das bedeutet im Prinzip, wenn man zweimal sowas macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, kumulativ schwanger zu sein, und das ist jetzt schon mal ein wichtiger Punkt, ist nicht 80%. Also 40 und 40 ist nicht 80, sondern man rechnet anders. Man rechnet die Gegenwahrscheinlichkeit, also das Risiko, nicht schwanger zu werden. Das ist ja dann logischerweise 60%, als man nicht schwanger wird, haben wir vorher besprochen, also 0,6. Und das multipliziert man dann miteinander. Also 0,6 mal 0,6 ist 0,36. Das heißt also, wenn man zweimal diese Wahrscheinlichkeit von 40% hatte, dann kommt man auf ein Risiko, nicht schwanger geworden zu sein, durch die zwei Versuche für 0,36. Und das ist praktisch die Gegenwahrscheinlichkeit, dann schwanger zu sein, ist dann 64%. Also 1 minus 0,36, 64%. Also nicht 80, sondern 64%. Das heißt, es liegt eigentlich jetzt noch kein Implantationsversagen vor, wenn man das zweimal gemacht hat. Wenn man die gleiche Rechnung jetzt bei einer Frau mit 40 macht, da haben wir vorher darüber geredet, dass die Wahrscheinlichkeit so in der Gegend von 22-23%. Wenn es jetzt älter wird, dann ist es jetzt mit 41 Jahren, 42 Jahren, dann geht es hier unter 20 und irgendwann mal so mit 43 geht es so in die Gegend von 15 oder 10%. Das heißt, wenn man sich da jetzt das mal ausrechnet, braucht man natürlich noch deutlich mehr Versuche, um überhaupt auf diese, auf diese kumulative Schwangerschaftswahrscheinlichkeit von 60% zu kommen. Der Grund, warum das bei älteren Frauen so deutlich schwieriger wird, eine Schwangerschaft zu kriegen, ist, dass die Eizellen, die ja in dem Zyklus heranreifen und praktisch freigesetzt werden, eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, von der Chromosomenverteilung nicht optimal zu sein. Und warum ist das so? Weil die Teilung, also die sogenannte Haploidisierung, dass also die Chromosomen sich halbieren, dass nur eine Hälfte ja in der Eizelle verbleibt und die andere Hälfte in den Polkörper ausgeschleust wird, die ist altersabhängig zunehmend störanfällig. Und wir wissen einfach, dass das bei Frauen ab einem gewissen Alter zunehmend ein Problem ist. Und man hat so in dieser Alterswahrscheinlichkeit zum Teil 80-90% der Eizellen, die sozusagen entstehen oder die wir hier zur Verfügung haben, und nachfolgend natürlich auch der Embryonen, sind die dann chromosomal nicht in Ordnung. Und das erste Problem, was die dann haben, ist, dass sie sich einfach nicht einpflanzen, also Implantationsversagen. Das heißt, also eigentlich ist das Implantationsversagen altersabhängig zunehmend wahrscheinlich. Und das Zweite, was passiert, das kann ich Ihnen hier auch an dieser Grafik zeigen, das sind diese roten Punkte mit diesen Antennen. Und Sie sehen, das wird hier auch so mit Ende 30 zunehmend höher. Und das ist das Risiko der Fehlgeburt, also der klinischen Fehlgeburten. Und Sie sehen, dass das so ab 40 durchaus jetzt ein richtiges Problem wird. Da ist nämlich praktisch jede zweite Schwangerschaft, die zunächst gar nicht so leicht entstanden ist, endet dann noch als Fehlgeburt. Ja? Und der nächste Punkt, der dann natürlich passiert, wenn die Kinder geboren werden, auch die haben teilweise noch diskrete chromosomale Verteilungsstörungen, zum Beispiel in die Trisomie 21, also das Down-Syndrom. Und jetzt in diese Thematik rein gefragt, was kann man diesen Frauen anbieten, ist der Reflex, den man zunächst eigentlich hätte, ist, dass man doch die Embryonen untersuchen sollte und schauen, ob die chromosomale Auffälligkeiten haben. Das ist eigentlich naheliegend, denn wir können das ja nun eigentlich seit langer Zeit. In Deutschland ist es jetzt erst seit ein paar Jahren erlaubt. International, ich habe lange in den USA gearbeitet, da haben wir das schon vor langer Zeit gemacht, dass man praktisch dem Embryo oder dem Trophektoderm, also dem, was dann später zur Plazenta wird, eine Zelle oder zwei entnimmt und die chromosomal untersucht und dann guckt, ist das gesund, ist das, das normale Chromosom. Im Prinzip das Gleiche, was man früher bei der Fruchtwasserpunktion oder bei der Plazenta-Biopsie gemacht hat oder was man heute ja sogar im Blut der Mutter im Rahmen der nicht-invasiven Pränataldiagnostik machen kann. Und das hat man in großer Zahl den Frauen empfohlen über 40, dass man gesagt hat, ja, die Embryonen, die wir haben, die untersuchen wir einfach alle und wir geben nur die zurück, wo wir wissen, das sind gesunde Embryonen. Mhm. Und was dann passiert ist, diese Frauen haben ja häufig auch ein weiteres Problem, die haben nämlich häufig relativ weniger Eizellen als die Jüngeren. Das heißt, die hatten dann vielleicht 5 Eizellen, also eine eher kleinere Zahl, haben davon 4 befruchtet und die haben sich dann, wenn es gut läuft, entwickelt und dann hat man vielleicht bei 4 Blastozysten dann Gewebe entnommen und hat die untersucht. Und dann hat man in 3 Fällen rausgekriegt, das ist nicht in Ordnung. Und in einem Fall hat es vielleicht kein Ergebnis gegeben. Mhm. Oder man konnte einen zurückgeben. Also so eine Situation ist gerade bei den älteren Frauen, also den relativ älteren Frauen, das sind ja immer noch sehr junge Frauen, aber eben dann für die Schwangerschaft schon ein bisschen an der älteren Seite, hat es das dann häufiger gegeben. Und dann hat man was ganz Banales gemacht, man hat nämlich einfach mal insgesamt an den großen Zahlen, die man inzwischen hatte, das hat man über Jahre gemacht, hat man dann untersucht, wenn jetzt Frauen diese spezielle sogenannte pränatale Präimplantations-Screening bekamen haben, wo man also diese Untersuchung gemacht hat, aufwendige, teure Untersuchung, und dann nur die, ich sage mal in Anführungszeichen, gesunden Embryonen zurückgegeben hat. Und wenn man das mit den Frauen gleichen Alters verglichen hat, die einfach als sie bekamen, befruchtet, entwickelt, zurückgegeben, dann kam raus, dass der wesentliche Endpunkt, um den es uns ja allen geht, nämlich die sogenannte Baby-Take-Home-Rate, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau am Schluss ein Kind in den Armen mit nach Hause nimmt, war deutlich geringer bei denen, wo diese aufwendige Präimplantations-Screening-Untersuchung gemacht wurde. Und insofern ist diese Untersuchung, die lange Zeit die Standardempfehlung war, ist für alle Patienten inzwischen zurückgenommen worden. Das heißt also, wenn man im Wesentlichen die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft erhöhen will, dann ist die Präimplantations-Screening-Untersuchung kontraproduktiv, abgesehen davon, dass sie aufwendig und teuer ist, führt letztlich zu weniger Wahrscheinlichkeit, ein Kind nach Hause zu nehmen. Und es macht nur Sinn, und das möchte ich an der Stelle mal ganz deutlich sagen, diese ganze Präimplantationsdiagnostik macht nur Sinn, und da ist sie segensreich und da ist sie wichtig, wenn in der Familie oder an Geschwisterkindern irgendwelche definierten Auffälligkeiten bekannt sind. Dann macht es sehr viel Sinn, dann weiß man ja auch, wonach man suchen muss.
Ja.
Also das sage ich jetzt vorne raus, weil das ist der Klassiker, was immer wieder, und ich erlebe das zum Teil, also gerade im Ausland, was immer wieder gerade älteren Frauen empfohlen wird, machen sie doch unbedingt und so weiter. Und das ist wirklicher Quatsch. Das führt in die verkehrte Richtung, es ist aufwendig und die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft eines Kindes wird dadurch reduziert. Was man schon nochmal untersuchen kann, das sind aber Dinge, die jetzt nicht speziell, und das war ja die Frage, vom Alter abhängig sind, sondern die bei allen eine gewisse Rolle spielen, sind Dinge, die womöglich auch Fehlgeburten mit erhöhen, also immunologische Aspekte, zum Beispiel das Antiphospholipid-Syndrom. Das ist aber nicht so klar definiert wie bei der Fehlgeburt. Wie gesagt, einige der Untersuchungen, die jetzt da auch empfohlen werden, die aber dann teilweise auch wieder kritisch gesehen werden, die kommen eigentlich aus dem Gebiet, um das es hier gar nicht so sehr geht, nämlich die gehäufte Fehlgeburt, mit der wir uns auch sehr viel beschäftigen. Das geht mal hier wieder raus.
Ich unterbreche Sie auch nur ungern. Wollen wir noch auf die Behandlungsmöglichkeiten eingehen, weil wir haben nicht mehr viel Zeit leider, nur noch 5 bis 10 Minuten. Ne?
Danke für den Hinweis.
Also alles super interessant. Ich will Sie eigentlich auch nicht unterbrechen.
Also ich würde eigentlich gut finden, denn wir haben ja die Behandlung im Prinzip vorhin schon so ein bisschen mit rein, von wegen und so weiter, dass wir vielleicht doch nochmal, weil ich fand jetzt auch diese Frage so wichtig, auch wenn ich mich da ein bisschen verzettelt habe in der Antwort, dass wir vielleicht nochmal in die Breite reinfragen. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn da vielleicht das eine oder andere noch unklar geblieben ist und wenn ich das vielleicht noch...
Super, gerne, ja.
Da noch einen Steilpass geben.
Es sind auch schon Fragen in den Chat gekommen, würde ich einfach mal losschießen, wenn es okay ist. Genau, Sie haben über den Progesteronwert im Blut gesprochen und da war eben die Frage, wie hoch oder niedrig der vor dem Eisprung sein sollte.
Also, ich sage jetzt mal eine pauschale Größenordnung. Solange das unter 1,5 Nanogramm pro Milliliter ist, ist es optimal. In dem Moment, wo es über 1,5 geht, gucken wir ein bisschen näher drauf und wenn es über 2 geht, dann ist es, also 2 Nanogramm pro Milliliter, dann ist es für uns eigentlich ein Hinweis, dass wir sagen, wir empfehlen das Einfrieren der Embryonen oder Vorkerne.
Okay. Ich frage einfach noch weiter, wenn
das
jemand...
Das ist übrigens ziemlich viel publiziert worden. Also wir haben das auch selber publiziert und wenn da Ihre behandelten Ärzte dann noch Fragen hätten... Ich glaube, viele wissen es inzwischen, hoffentlich.
Ja.
Aber wir haben das auch publiziert und Sie können uns da gerne auch direkt ansprechen.
Ja, super, vielen Dank. Eine weitere Frage war noch, die würde ich noch stellen. ob man nur von Implantationsversagen spricht oder in Betracht zieht, wenn der Test eben negativ bleibt, oder ob auch frühe Fehlgeburten einem Implantationsversagen wären.
Ja, genau. Also man muss sich Folgendes klar machen, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt, der in die Definition oder in die Fragestellung, was ist eigentlich Implantationsversagen, finde ich, so ein bisschen reingeht. Ganz normale Schwangerschaften, also die spontan entstehenden Schwangerschaften, von denen gehen auch etwa 50% zugrunde, ohne dass man das jemals gemerkt hat. Das heißt also, es gibt so Untersuchungen, die relativ sehr genau jeden Tag einfach einen Schwangerschaftstest gemacht haben. Und dann haben die Frauen, also die haben einfach eine Urinprobe abgegeben, die haben sich da keine weiter darum gekümmert, die haben aufgeschrieben, wann geht die Basaltemperaturkurve hoch und so weiter und so weiter. Und wann hatten wir Verkehr? Und dann hat man festgestellt, dass bei 50% der Schwangerschaften das überhaupt nicht wahrgenommen wurde, sondern man hat einfach kurz mal einen positiven Test gehabt und der war anschließend wieder negativ. Ganz selten mal hat die Frau gesagt, na gut, die Blutung kam ein, zwei Tage später oder ein Ticki stärker, aber im Prinzip sind ganz, ganz viele frühe Fehlgeburten werden klinisch überhaupt nicht wahrgenommen. Und deswegen ist natürlich auch die Frage, ist das eigentlich eine Art von Implantationsversagen? Also deswegen ist es tatsächlich so ein Graubereich, was ist eigentlich Implantationsversagen und was ist eigentlich sehr, sehr frühe, ich sage es mal, biochemische Fehlgeburt, also die man überhaupt nicht wahrnimmt. Aber wenn man einen Test gemacht hätte, dann hätte man es vielleicht festgestellt. Und insofern, wir haben eine ganze Serie von Untersuchungen, also wir haben hier eine ziemlich große Sprechstunde für Frauen mit gehäuften Fehlgeburten. Und da haben wir zunächst eigentlich viel auch übertragen und haben dann geguckt, ist das vielleicht auch bei den Frauen, die eigentlich in dem Sinne überhaupt nicht klinisch schwanger werden oder die nicht mal einen positiven Test haben, also nicht mal eine biochemische Schwangerschaft. Mhm. Und da gibt es schon einige Aspekte, die da hineinreichen. Aber wenn wirklich eine Fehlgeburt im Sinne von positiver Test oder gar positiver Ultraschallnachweis entstanden war, dann ist es nochmal eine andere Sache. Dann muss man wirklich auch nochmal auf andere Dinge gucken. Oder anders gesagt, dann kann man auch nochmal auf andere Dinge gucken, die dann auch behandelbar sind. Also da gehe ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail, aber da spielt die Immunologie eine ziemlich große Rolle. Also da wissen wir einige Tests, die, wenn sie positiv sind, sehr, sehr gut behandelbar sind und die auch ohne ganz großen Aufwand dann die Chancen, dass dann wirklich eine Schwangerschaft dann funktioniert, dass dann ein gesundes Kind dann kommt, erheblich erhöhen. Also insofern ist es ein gewisser Graubereich zwischen diesen Implantationsstörungen und den frühen Fehlgeburten, aber es ist tatsächlich nicht ganz das Gleiche.
Okay, ja, vielen Dank. Es sind noch sehr viele Fragen im Chat. Ich muss hier leider, wir haben im Anschluss die nächste Session, das Ganze tatsächlich abmoderieren. Und genau, ich bedanke mich wirklich nochmal vielmals für Ihren Input, für die Beantwortung der Fragen.
Alles Gute Ihnen.
Und wünsche allen einen schönen Abend.
Ihnen auch einen schönen Abend. Tschüss.